Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsgottesdienst in Corona-Zeiten. Mal wieder nicht von Angesicht zu Angesicht, aber trotzdem. Wir wollen Gottes Wort hören und ich habe meine Predigt heute überschrieben mit Ich kann das beurteilen. Natürlich weiß ich nicht alles und du sicherlich auch nicht. Aber ob die anderen was richtig oder falsch machen, ich meine, das kann ich schon beurteilen, ne? Und entsprechend treffe ich meine Entscheidung. Stimmt's? Sagen wir nicht immer so. Aber im Prinzip verhalten sich die meisten Leute so. Ich weiß, wann Angst berechtigt ist. Ich weiß, was mir gut tut. Ich weiß, wo man mich belügen will. Ich weiß, wo jemand seinen Vorteil sucht. Ich weiß, weshalb es bestimmte Menschen mit irgendeinem Schicksalsschlag trifft. Ich weiß nur nicht, warum ich immer Pech habe. Oder? Ach, warum immer ich? Wir wissen ja angeblich so viel und ich glaube, wir haben auch alle irgendwie ein Weltbild, so eine Philosophie, einen Glauben, eine Überzeugung, die so unser weiteres Denken irgendwie bestimmt. Und du wirst das spätestens dann merken, wenn du probierst, jemandem zu helfen. Das kann manchmal schwierig sein, weil der andere was anderes unter Hilfe versteht als du. Und letztlich, das haben schon viele herausgefunden, kann man nur jemand helfen, der sich auch helfen lässt. Und nicht der immer sagt, so geht's längs. Denn dann wären wir zum Sklaven von demjenigen. Weil wir alles beurteilen können, wissen wir natürlich auch, was wichtig und was unwichtig ist. So ein schönes Beispiel, also genau genommen ein falsches Beispiel, ist doch die Aussage so, ja, aber ich habe das doch immer alles für euch getan, deshalb habe ich so viel gearbeitet, deshalb habe ich das Geld rangeschafft. Ja, aber Papa, du warst nicht da. Habe ich doch alles für euch gemacht? Ich möchte euch heute mal mit einem Kompass kommen, so will ich das mal als Bild beschreiben, so damit du die Karte deines Lebens richtig anlegen kannst, an den Kompass, um zu sehen, ob dir da nicht irgendwie die Orientierung verloren gegangen ist. Vielleicht läufst du schon seit einiger Zeit im Kreis, vielleicht in die falsche Richtung. Ne, immer schön voran, mir nach, ich weiß auch nicht, wo es längs geht oder so. Und möglicherweise merkst du dann bald, wenn du diesen Kompass anlegst, dass die Kompassnadel in eine total andere Richtung zeigt als deine Karte. Also lass dich im besten, im freundlichsten Sinne einnorden. Ich will heute einen längeren Bibelabschnitt zugrunde legen und unter dieser Wiedergabeleiste, da findest du einen Link zum Bibeltext, der sich dann einem neuen Fenster öffnet. Kann man also nutzen, um das ein bisschen mitzuverfolgen, denn ich möchte ihn nicht komplett lesen. Der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 12, das ganze Kapitel durch bis ins 13. zum Vers 9. Das will ich mal so als eine Einheit betrachten, auch wenn die ein oder andere Bibel da so eine kleine Zwischenüberschrift gemacht hat. Nur mal so als Randbemerkung, Verse, Kapiteleinteilungen und Überschriften sind erst Jahrhunderte, teilweise 1000 Jahre später in diesen Text hineingefügt worden. Den haben die Originalautoren da gar nicht drin gehabt. Das ist einfach nur, weil Leute es so unterscheiden und einrubrizieren. Manchmal sinnvoll, manchmal gibt es ja unterschiedliche Meinungen drüber, ist nicht so bedeutsam. Und deswegen von daher so einen längeren Abschnitt, der über eine Kapitelgrenze geht, über Überschriften geht, weil ich denke, das gehört irgendwie zusammen, das ist ein komplettes Bild. Aber ich möchte ihn nicht komplett vorlesen. Ich will jetzt nur mal ganz kurz erstmal so durch die Abschnitte gehen. Ihr könnt das, wie gesagt, in eurer Bibel verfolgen. In den Versen 4 und 5, da wird eine klare Aussage darüber getroffen, wer der Herrscher ist, wer der Chef ist. In 6 und 7, da wird von der Wertschätzung deiner Person gesprochen. 15 so bis 21, da geht es darum, was hat mein Besitz mit meinem Leben zu tun? Und 22 bis 30, da wird davon geschrieben, wie quälende Sorgen nicht ein Gramm zum Leben dazu tun, ne? Das Leben nicht irgendwie ein Stück verlängern können. Und Vers 24 bis 31 kann man so rubrizieren unter der Überschrift, Gott, dein himmlischer Vater, ist für dich besorgt. Und von 34 an, da geht es um meine Gesinnung oder um deine, ne? Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und von 36 und 38 und dann auch 42 bis 48, und da erzähle ich Jesus ein Gleichnis, da geht es eigentlich darum, interessiert mich Gottes Wille? Ist das überhaupt bedeutsam für mich? Und dann Vers 49 bis ins 13. Kapitel zum 9. Vers, unsere Weltanschauung, unsere Vorstellung und das, was Jesus wirklich wichtig ist. Das sind natürlich viele Themen. Und damit möchte ich mich auch nicht mit allen beschäftigen. Würde heute ein bisschen lang werden. Nun, warum so ein langer Text? Wie gesagt, es erscheint mir so, als ob das zusammengehört. Das hat miteinander zu tun. denn es geht darum, was uns wichtig ist, was uns gedanklich beschäftigt und was wir tun sollen. Und da deckt Jesus eine Menge Dinge auf, die seiner Meinung nach nicht zielführend sind. Auch wenn es blöd ist, dass wir uns nur auf diese Art und Weise jetzt begegnen und nicht so richtig und nicht körperlich, nicht physisch, nicht uns gegenüberstehen, nicht uns angucken können, hat es doch einen Vorteil, weil so eine Online-Predigt, die kann man anhalten. Wenn es zu schnell war, wenn man nochmal über was nachdenken möchte, man kann auch ein Stück zurückspulen. Ja, und warum soll man nicht solche Vorteile nutzen, wenn es schon genügend Nachteile gibt? Also wie gesagt, Bibeltext ist verlinkt, kann man per Klick sozusagen aufschlagen. Aber einen Abschnitt möchte ich doch lesen und der ist im 12. Kapitel ab Vers 54. Da heißt es, dann redete Jesus wieder zur Volksmenge. Wenn Wolken im Westen aufziehen, dann sagt ihr, es gibt Regen. Und das stimmt auch. Wenn der Wind von Süden weht, sagt ihr, es wird heiß. Und ihr habt recht. Aber ihr Heuchler, aus den Zeichen am Himmel und auf der Erde, da könnt ihr das Wetter vorhersagen. Warum könnt ihr dann nicht beurteilen, was heute vor euren Augen geschieht? Warum weigert ihr euch zu erkennen, was gut und richtig ist? Wenn du jemand etwas schuldig bist, dann setz alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst zerrt er dich vor den Richter und der wird dich verurteilen und der Gerichtsdiener wird dich ins Gefängnis stecken. Und ich sage dir, von dort wirst du nicht eher herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. So übersetzt das die Bibel Hoffnung für alle. Das heißt so viel wie, ihr könnt so vieles beurteilen, aber ihr wisst nicht, was die Stunde geschlagen hat. Oder die Zeit, in der ihr lebt, die könnt ihr scheinbar nicht beurteilen. Nun, in welcher Zeit lebten die Leute damals? In welcher Zeit leben wir heute? Damals haben die Juden ihre Zeit als etwas angesehen, in der sie unterdrückt wurden. Und sie haben auf einen großartigen König gehofft, der sie von dieser römischen Besatzungsmacht befreit. Da war irgend sowas, was sie gelesen haben. In der Tora, wir würden sagen in der Bibel, im Alten Testament, ja, dass Gott etwas vorhat mit diesem Volk. Und eine Zeit, wo Gott sich endlich als ihr Freund erweist und sich stark macht für sie. Das war die Zeit, in der Jesus auf diese Erde kam und da war so eine gewisse Erwartungshaltung. Und Jesus sagt irgendwie, das könnt ihr nicht beurteilen richtig. Ihr zieht nicht die richtigen Schlüsse. Wir in unserer Zeit, ganz schnell sehen wir da vielleicht eine Apokalypse, eine Endzeit, einen Weltuntergang. Ich meine, es gibt ja auch Katastrophen über Katastrophen. Die vielen Kriege, die Flüchtlinge, die Naturkatastrophen und jetzt schon ein weltweiter Shutdown, wo alles runtergefahren wird. Unvorstellbar bisher, gab es noch nicht. Die Wirtschaft wird runtergefahren und damit auch die Lebensgrundlage vieler Menschen einfach ruiniert. Ja, das sind schon herausfordernde Zeiten. Es trifft nicht jeden gleich. Vielen geht es durchaus nach wie vor gut. Aber manchen geht es auch richtig dreckig. Und obwohl Jesus selbst ja von Endzeit redet, geht er immer wieder irgendwie so einen Weg, den, ich denke mal, den würden wir als Menschen gerne vermeiden. Das war damals so und das ist heute auch nicht anders. Denn er wird immer persönlich. Er bleibt nie so beim Großen und Ganzen, sondern er kommt immer auf den Menschen zu. Ja, nicht nur dann, wenn er Leuten herzlich begegnet, sondern auch, wenn er ihnen mal die Meinung geigt und sie einordnet. Er kommt immer direkt auf den Menschen zu. So ein Beispiel aus der Bibel, viele kennen das. Da bringen die ganz fromm eine Ehebrecherin, von der sie sagen, die haben wir live dabei ertappt. Jesus, du bist doch so ein großer Gelehrter, ein frommer Mensch, was sagst du denn dazu? Also Mose, der hat doch gesagt, wir sollen die steinigen. Ja, nun kommst du. Und da wird Jesus auch persönlich. Der probiert das nicht theologisch auseinanderzuhalten, er probiert nicht einen schlauen Weg zu finden, er hat nicht eine einfache Antwort. Das Erste, was er sagt, und da wird er sehr persönlich zu den Leuten, die sie anklagen, obwohl sie vergessen haben, den Mann mitzubringen, hätte man ja auch drüber diskutieren können. Da sagt er, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ja, das war denen zu persönlich und die verkrümelten sich. Und dann sagt er zu der Frau, gibt es keinen mehr, der dich anklagt? Ich werde dich auch nicht verurteilen. Aber sündige nicht mehr. Auch das war sehr persönlich, auch das war direkt. Ein Stück herzlich, aber auch sehr klar. Jesus wird immer persönlich. Es interessiert nicht das große Ganze, er bricht es immer wieder runter auf das Klein-Klein dessen, was in deinem Herzen passiert. Und vielleicht empfindest du das, so wie bestimmt viele andere auch, gerne mal als unangenehm. Wisst ihr nicht, was die Stunde geschlagen hat? Fragt er. Und dann rät er ja den Menschen, sich zu vertragen und sich auszusöhnen. Was hat denn das mit der Zeit zu tun? Oder wenig später, Da kommen Leute zu ihm, die erzählen eine Story, die offenbar vor relativ kurzer Zeit wohl passiert ist. Der Statthalter Pilatus, dieser Besatzungsrömer, dieser Chef da von der Besatzungsmacht in Jerusalem, der hatte wohl einige Juden, die ihre Opfer im Tempel dargebracht hat, da zusammenschlagen lassen. Da steht ja das Blut, ihr Blut, mit dem der Opfertiere vermischt. Und die Leute bringen damit so zum Ausdruck, was sie eigentlich denken. Sie denken im Prinzip, das, was diesen Leuten passiert ist, dieses grausame Elend, ja, das müssen sie sich schon irgendwie selbst zuzuschreiben haben. Das müssen ganz schlimme Sünder gewesen sein. Und dann bringt Jesus selbst ein Beispiel, was viele Jahre vorher passiert ist. In einem anderen Stadtteil von Jerusalem, da ist ein Turm umgestürzt und hat 18 Leute unter sich begraben. Und auch hier scheint Jesus ja diese ganz großen Zusammenhänge, warum ist was passiert, welcher Statiker hat daran Schuld, gab es einen Grund dafür, dass es genau diese 18 waren und nicht andere, die ignoriert er einfach. Und er sagt und wird ganz persönlich, kommt wieder auf die Leute zu, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Natürlich meint er nicht, dass jeder vom Turm erschlagen wird, denn dann werdet ihr genauso umkommen, hat er ja auch bei dem anderen Beispiel gesagt, mit diesem Überfall da im Tempel. Nee, aber das heißt, eigentlich wird Jesus immer persönlich und sagt, Moment, wie geht's denn bei dir? Was ist in deinem Herzen? Wie denkst du? Was schleppst du damit rum? Ja, darf ich mal persönlich werden? Etwas, was du noch nicht gesehen hast, also wahrscheinlich auch noch nicht gespürt, ich wünsche es dir auf jeden Fall, das bestimmt jetzt dein Leben. Der Coronavirus. Coronaviren sind ja seit Jahrzehnten bekannt. Aber jetzt gibt es wieder eine neue gefährliche Variante und da verändert sich ganz plötzlich die ganze Welt. Ist das nicht merkwürdig, dass in vielen Ländern so schnell Regeln geändert werden können, obwohl das sonst immer so lange dauert? Gibt es dir zu denken, dass Gottesdienste nicht mehr stattfinden dürfen und du deine Verwandten nicht mehr besuchen darfst? Warum sitzen jetzt so viele zu Hause, die Wirtschaft geht den Bach runter? Da steckt doch irgendwie ein System hinter, oder? Ja, und nun wird es schwierig. Die einen meinen, das ist ein menschlicher Plan, um irgendwie die Macht an sich zu reißen. Die anderen halten das für ein evolutionäres Prinzip, dass eben nur die Stärksten überleben. Ja, und nun wird mal wieder selektiert. Wieder andere halten das für eine Strafe Gottes, weil die Menschheit es mit dem Sündigen mal wieder übertrieben hat. Jeder weiß Bescheid, jeder hat eine Wahrheit da drin. Jeder sagt, aber ich kann das auch gut begründen. Ja, ich weiß auch Bescheid. Ich weiß nicht so viel wie Jesus, aber ich weiß, was er dir sagen will. Ist das anmaßend? Vielleicht. Hör mal zu. Ich will das mal zunächst mal in meinen Worten wiedergehen. Komm von deinem Hochsitz herunter, wo du die ganze Welt überblicken kannst. Geh in dein Haus, bemühe dich um Frieden und um Aussöhnung, wo das nötig ist. Das ist viel wichtiger, als besorgt zu sein wegen einer möglichen Infektion. Hass, Ablehnung, Erniedrigen, die schaden uns doch mehr als eine Krankheit, die den Körper schwächt. Die verändert auch alles. Jesus rät dir, sieh in dir selbst nach, was ist mit deiner Gesinnung? Bist du verbittert, was man dir angetan hat oder was man jetzt mit dir macht, wie man mit dir umgeht? Was maßen die sich überhaupt an? Jesus möchte dein Herz in die Hand nehmen und es reinigen. Es verändern, es heilen. Und ich möchte das Ganze mal so ein bisschen, deswegen dieser lange Abschnitt, ein bisschen zusammenfassen mit so, ich nenne es mal Zitatfragmenten, aus unserem Bibeltext. Da ist in Vers 4 davon die Rede, hab keine Angst. Vers 5, fürchte allein Gott. Das ist der Chef, der hat was zu sagen. Und Vers 7, du bist Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm, der ja auch von ihm versorgt wird. Vers 15, hüte dich vor Habgier. Also, eigentlich musst du nicht hamstern, ne? Oder die Verse 22 bis 24, mach dir keine Sorgen um deinen Lebensunterhalt. Du bist ihm mehr wert als alle Vögel, die er versorgt. Vers 31, setze dich viel mehr für Gottes Reich ein, dann wird er dich mit allem anderen versorgen. Ja, du musst auch was tun, ne? Und das ist wieder so eine Gesinnungsgeschichte. Oder Vers 43, sei immer dabei, das Richtige zu tun, dann darfst du dich glücklich schätzen, wenn dein Herr kommt und dich gewissenhaft bei der Arbeit findet. Und im nächsten Kapitel, Vers 3, du läufst falsch, wenn du immer die Schuld der anderen untersuchst. Wenn du dich nicht zu Gott hinwendest, dann wirst du genauso umkommen. Das ist mit Sicherheit hart, sehr direkt, aber so ist Jesus manchmal. Es geht um Leben oder Sterben. Übrigens ist Quarantäne ein gutes Prinzip, um Krankheiten einzudämmen. Das steht schon in der Bibel. Vielleicht hast du es vergessen. Lies einmal im dritten Mose Kapitel 13. Da geht es um Aussatz, wie das fahren werden soll. Das ist Quarantäne, das ist Untersuchung, Beobachtung. Und diese Anordnung, die trifft der Gott, der von sich sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich ermuntere dich, Gott zu vertrauen, ob du gesund oder krank bist. Bete, bei ihm ist Hilfe, aber ich ermuntere dich auch vernünftig zu handeln. Auch dann, wenn andere mehr von der Materie verstehen als du und die Anweisung erteilen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder im Gemeindehaus treffen können. Aber ich bin auch bereit mitzumachen, wenn es darum geht, eine Ansteckungsgefahr zu minimieren. Na, ich muss mich nicht ängstlich in der Ecke verkriechen. Aber ich habe da auch keinen Stress mit, mich an so ein paar Spielregeln zu halten. Und es schadet nicht, sich bewusst zu machen, dass wir Menschen nicht alles in der Hand haben. Vielleicht zeigt uns das dieser Coronavirus jetzt mal, weil es gibt doch kein Heilmittel, es gibt doch keine Impfung. Kommt vielleicht noch. Aber aktuell fühlt sich die Menschheit hilflos. Das schadet nicht, das mal zu wissen. Das haben wir ziemlich verlernt. Ich vertraue auf Gott und ich weiß mich in seiner Hand geborgen bei allen Unklarheiten. Und das wünsche ich euch auch. Ein festes Gottvertrauen. Ob es dir gerade gut geht oder schlecht geht, ob deine Gefühle verrückt spielen oder ob du dich eigentlich ganz wohl fühlst. Vertrau auf Gott. Er ist dabei, wenn die Sonne scheint, er ist auch dabei, wenn du im tiefen Loch steckst. Und wenn du dich an ihm festhältst, dann ist er dein Schutz und deine Hilfe. Und er wird dich nicht alleine lassen. Ich wünsche euch Gottes Segen, bis wir uns hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft wieder wirklich begegnen können. Und solange das nicht so ist, wird es hier an jedem Sonntag eine Predigt geben. Gottes Segen mit euch. Es verabschiedet sich Norbert Lorenz.